Was war das für eine Woche? Donald Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten und in Deutschland bricht die Ampelkoalition auseinander. Beides kann man natürlich nicht getrennt voneinander betrachten, denn die USA sind nicht nur wirtschaftlich gesehen unser engster Partner. Jetzt geht es darum, sich auf die neue republikanische Administration im Weißen Haus vorzubereiten. Doch das eben passiert mitten in einer innenpolitischen Krise. Sprechen wir darüber mit der Politikwissenschaftlerin Astrid Sivi, denn die ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kempf.
Frau Sivi, fangen wir doch mal mit der Erklärung des Kanzlers zum Rauswurf seines Finanzministers an. Sonst kennen wir Olaf Scholz ja eher so als gefasst, in sich ruhend. Am Mittwoch aber, da hatte man das Gefühl, da war es wirklich vorbei mit der Ruhe und der Gefasstheit. Da lässt jetzt mal einer richtig Dampf ab. Wie kam dieses Statement bei Ihnen an?
Ja, dieses Statement ist wirklich ein faszinierendes Dokument der Gegenwart. Also auf der einen Seite sehen wir ein hervorragend vorbereitetes, durchchoreografiertes, konzipiertes Skript. Das hat ja auch Christian Lindner danach kritisiert. Aber in diesem Skript, und das finde ich das Interessante, gibt es eine merkwürdige Gleichzeitigkeit aus Olaf Scholz' Bedächtigkeit. Er trägt das ruhig vor mit seiner scholzesken, ruhigen Art, aber gleichzeitig ist es gespickt von aggressiven, diskreditierenden Äußerungen über Christian Lindner. Also es gibt so eine Gleichzeitigkeit von Aggressivität und Bedächtigkeit, die uns da auch ein bisschen als Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen ja auch verstören kann.
Jetzt kann eine Trennung, sage ich mal, auch was Positives haben, denn wenn das vorbei ist, da ist jetzt auch Platz für was Neues. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, den Eindruck hat man wirklich, dass es sowas wie eine kathartische, also reinigende Wut gerade gibt von allen beteiligten Akteuren, dass hier wirklich auch zelebriert wird, dass man auseinanderbricht, bei gleichzeitiger Reue darüber. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, diese Wut und diese Frustration, die jetzt auch öffentlich geteilt wird, die ist auch strategisch motiviert. Es geht darum, sich für den jetzt beginnenden Wahlkampf gut in Stellung zu bringen und dieses Spiel zu spielen. Wir nennen das in der Politikwissenschaft Blame Game, also sich auch natürlich die Verantwortlichkeiten und Schuld hin und her zu schieben. Christian Lindner kann jetzt sagen, ich konnte das alles nicht machen, was ich für richtig halte in dieser Koalition, weil ich blockiert worden bin durch einen, Zitat, matten Bundeskanzler, matte Vorschläge. Olaf Scholz wiederum konnte sagen, ich hatte eigentlich einen Saboteur in der eigenen Koalition, während jetzt die Grünen einen eigenen Kanzlerkandidaten ins Feld schicken, der sowas wie die moderierende Kraft und auch die bedauernde Kraft ist, die aber jetzt auch Progressivität signalisieren will. Also für jeden ist diese für Deutschland sehr heikle und kritische Situation eigentlich ein Ausgangspunkt für den Wahlkampf.
Das klingt so ein bisschen, als wenn Sie sagen, da gibt es eigentlich am Ende nur Gewinner. Jetzt scheint Scholz ja gesprächsbereit. Er hat gesagt, über einen Termin sollte man möglichst unaufgeregt diskutieren. Was er damit meint, ist der Termin für seine Vertrauensfrage. Ist das wieder der Olaf Scholz, der mitten in dieser Krise die Botschaft aussenden will, ich habe alles im Griff, ist alles nur halb so schlimm?
Ja, ich glaube schon. Es geht ihm permanent um die Suggestion von Erwartungssicherheit. Es ist alles gar nicht so schlimm, wir haben das im Griff, wir können das alles planen. Und das ist, glaube ich, ein Signal, was er an die Wählerinnen und Wähler gezielt aussenden will. Nur man muss aber auch die Erwartungsunsicherheit und auch ein bisschen die Irritation der Wählerinnen und Wähler jetzt mal ernst nehmen. Ich glaube, den meisten ist klar, dass wir geopolitisch, auf Europaebene, innenpolitisch vor großen Herausforderungen stehen. Und ob dieser Sound der Beruhigung, den wir von Angela Merkel ja kennen, da wirklich weiterhilft, das weiß ich nicht. Man muss allerdings sagen, dass die Bundeswahlleiterin ja jetzt auch ganz pragmatisch, also ganz konkrete Gründe genannt hat, die für oder gegen Wahltermine sprechen. Und deswegen ist das jetzt wirklich ein Abwägungsprozess, den man relativ sachlich bitte führen sollte.
Sie beschäftigen sich ja mit politischer Kommunikation. Sie haben auch zwei Bücher darüber geschrieben. Was beobachten Sie denn? Was meinen Sie? Wie hat sich der Ton in der deutschen Politik verändert?
Ja, wir reden oft darüber, dass es eine Verhärtung und eine Brutalisierung des Tonfalls gibt. Das stimmt auf der einen Seite, aber es gibt auf der anderen Seite ein Phänomen, was sich ja jetzt auch gestern wieder gezeigt hat, was meinem Kollegen Julian Müller und mir aufgefallen ist. Und das ist eigentlich die Vermengung und Verschränkung verschiedener Medien und Kanäle. Denken wir jetzt nur mal an die Verkündung der Kanzlerkandidatur von Robert Habeck. Der lanciert solche Videobotschaften, in denen er uns anspricht und denen er auftritt wie so ein moderner Influencer. Da sitzt er im Pulli in der Küche oder an seinem nächtlichen Schreibtisch und spricht zu uns, er duzt uns, für euch, mit euch, in seinem Kandidaturvideo sitzt er uns zum Teil. Und das alles hat ja den Eindruck, das erweckt den Eindruck, als ob wir da eigentlich jemandem so von nebenan zuhören. Das ist, glaube ich, so eine Verschiebung der politischen Kommunikation, die auch was durcheinander bringt oder beziehungsweise uns neu herausfordert.
Aber zeigt das nicht auch, ohne Social Media geht in der Politik nichts mehr?
Ja, das zeigt es ja schon lange, auch seine Rückkehr jetzt auf X-Form als Twitter. Das zeigt sich ja auch, bei der Implosion der Koalition spielt ja auch eine Rolle, dass permanent eigentlich auf Twitter, also jetzt X, zuvor geschlossene Entscheidungen und Beschlüsse wieder thematisiert worden sind. Das war ja auch einer dieser kleinen Sabotageakte oder Nadelstiche von Christian Lindner oder der FDP, dass man gemeinsame Beschlüsse danach auf Twitter öffentlichkeitswirksam wieder problematisiert und in Frage gestellt hat. Das heißt, Social Media spielt eine große Rolle. Es ist aber auch nicht immer nur eine produktive Rolle nach dem Motto, wir können hier die Wählerinnen und Wähler direkt ansprechen. Klammer auf, wir wissen gar nicht, wer ist denn alles auf Twitter? Das ist nicht der Otto Normalwähler, wenn ich das so salopp sagen darf. Klammer wieder zu. Und gleichzeitig spielt es auch eine große Rolle für die konfliktreichen Gespräche in der Koalition und auch überhaupt auf Regierungsebene.
Das sagt Astrid Sewy. Sie ist Buchautorin und Politikwissenschaftlerin. Frau Sewy, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ja, danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.